Ja, herzlich willkommen zum D&D Research Rendezvous auf Audio-CD.at. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Ich bin Gunther Däuber, Head of Raiffeisen Research.
Und gemeinsam machen wir das D&D Research Rendezvous zum 22. Mal an einem sehr, sehr heißen Sommersamstag, an dem wir auch senden. Lieber Gunther, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, servus Christian. Freut mich, dass wir trotz WM etwas Zeit finden.
Ja, der Schlafrhythmus hält sich eigentlich relativ stabil. Es macht Spaß bis jetzt, die WM, oder?
Auf jeden Fall, vor allem, weil das breite Mittelfeld ganz gut abschneidet oder die Nebenwerte.
Okay, wir legen trotzdem los zum 22. Mal bereits mit unserem D&D Research Rendezvous. Wie angekündigt, und ja, ich glaube, was die Aktienmärkte betrifft, man darf sich nicht beschweren. Das zweite Quartal war zwar volatil, es neigt sich dem Ende zu, aber Bottomline, glaube ich, war es nicht so schlecht. Und wie blickst jetzt du zurück? Ich bin da sehr neugierig.
Also in Summe überraschend robust und gut, das muss man ganz klar sagen. Die Märkte haben bei gewisser Unsicherheit kurzfristig sehr schnell auf die fundamentalen Trends gesetzt, erwarten weiterhin ein solides Gewinnwachstum, was in einem leicht stagflationären Umfeld, vor allem in Europa, durchaus passieren kann. Wir haben das ja auch 2022/23 gesehen, und ganz klar, der US-Markt hat sich als Stabilitätsanker präsentiert und die Technologietrends werden weiter bespielt. Und man muss ganz klar sagen, und wir waren uns ja zeitweise nicht ganz sicher, im Iran-Krieg hat in Summe die wirtschaftliche Rationalität dominiert. Es ist nicht ganz tief in die Energieinfrastruktur reingegangen, Pipelines, und das war natürlich auch extrem wichtig. Wir sehen jetzt auch wieder eine gewisse Rationalität in dieser, ich würde mal sagen, Einigung, jetzt erstmal stillzuhalten, und insofern sehen wir eigentlich die Märkte erstmal noch ganz gut unterstützt, aber dazu später mehr. Um die Dimension einzuordnen, der ATX hat eigentlich unsere März 2027er Ziele überschritten.
Macht dir das Angst? Zwischenfrage.
In gewisser Weise noch nicht, aber da können wir später drüber reden, ja, weil Value und Momentum beides ganz gut läuft. Aber auch ganz spannend, auch nur die Nasdaq hat unsere März 27 Ziele schon überschossen. DAX und Dow noch nicht und stehen gerade da. Also wir haben schon noch eine gewisse Marktdifferenzierung, aber die derzeit natürlich eigentlich recht positiv für den ATX läuft.
Du hast den ATX jetzt eh schon angesprochen, ist natürlich die Frage, welche Einzeltitel habt ihr da derzeit auf dem Radar ganz speziell? Und natürlich muss ich dich zu AT&S fragen, weil die Aktie ja momentan alles dominiert und in die Top 5 schon im Turnover aufgestiegen ist. Und ja, bitte um deine Einschätzung dazu, Gunther.
Also erstmal, der ATX hat weiter von Werten profitiert, abseits jetzt von spektakulären Einzeltiteln, die weiter breit aufgestellt und gut performt haben. Stichwort Banken, Bausektor, Öl und Gas. Also die Banken haben wieder gut performt, diesmal eher die POR. Aber auch Industrie- und Maschinenbau hat sich eigentlich erholt. Und wir sehen das weiter. Also um weiter an dieser Erholung und Value-Story zu profitieren, sehen wir weiter Palfinger, Strabag, Wienerberger, auch die OMV und die Banken. Wir würden sogar Kapsch, Rosenbauer und Semperit mittlerweile wieder positiv sehen in dieser aufwärtsgerichteten breiten Marktdynamik. Und um das auch ein bisschen einzuordnen, wir haben im ATX die letzten 6 Monate nur 2 Aktien im Minus und 18 im Plus. Ja. Beim DAX sind wir bei 20 im Plus, 20 im Minus. Ja. Ja. Was natürlich schon für eine breitere Marktdynamik spricht. Und zweitens natürlich, ja, wir sehen, dass der ATX gerade mit einer Mischung aus Value und natürlich auch Momentumstrategien ganz gut profitiert.
Danke, dass du immer so wunderbare Detailzahlen mitlieferst. Ich liebe es, das weißt du. Und du beschenkst mich immer und die Hörerinnen auch mit diesen Statistiken, ja?
Naja, das ist wichtig, Christian, um die breitere Marktdynamik auch einzuordnen. Und zum AT&S-Thema natürlich plus paar 100% in wenigen Monaten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei über 600, ist natürlich spektakulär. Aber muss natürlich auch sagen, von Niveaus, wo die Aktie lange nicht fair bewertet war und unterbewertet war. Wir haben eigentlich AT&S immer als, ich würde sagen, ja, besonderes Play auf das Thema indirekt KI-Infrastruktur und diesen Boom gesehen. Das hat lange nicht funktioniert und jetzt hat es die Investoren-Community entdeckt. Aber um das einzuordnen, ich meine, wir haben auch Infineon und ASML, ja, mit plus 100, plus 80 im Moment und natürlich schon von besseren Niveaus. Wir sehen jetzt die Aktie einigermaßen, ich würde sagen, fair bewertet. Ganz klar über einfachen DCF-Cashflow-Modellen. Aber gut, wir haben eine gewisse Euphorie im Markt und wir haben gesehen, dass es Wien eigentlich gut tut, wenn wir auch so einen Wert haben
in Talon. Absolut. Also der Aufstieg jetzt in den Eurostoxx 600 hat auch ein Volumen gestern von 170 Millionen Euro in der Aktie gebracht. Gestern wieder mehr als eine Milliarde Umsatz am Markt. Also schon irre, was sich da auch beim Handelsvolumen insgesamt in der Breite tut.
Ja, und das ist wichtig und richtig, dass wir jetzt derzeit auch wieder ein leicht erhöhtes Ausländerinteresse am österreichischen Markt sehen. Wie gesagt, wir haben einige Plays im Baubereich, die auch international gut aufgestellt sind. Wir haben natürlich jetzt AT&S Story und in Summe natürlich positiv. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob die heimischen Aktionäre irgendwann noch in die Gänge kommen. Die Ausländer tun es im Moment.
Ja, die heimischen Aktionäre haben es ja auch nicht so leicht in das steuerliche Umfeld. Ich glaube, da kommen wir dann auch später noch zum Standort dazu. Ich habe es jetzt nur angespoilert. Da passt ja nach wie vor leider nicht alles, was unser Umfeld betrifft. Wenn ich jetzt einen Volkswirten wie dich nebenan oder vis-à-vis sitzen habe mit dem Mikrofon, muss ich natürlich auch auf die Notenbanken zu sprechen kommen. Die waren jetzt zuletzt wieder im Fokus. Wie ordnest du das ein, was da zuletzt von EZB und FED getan wurde und welche Themen prägen die Zinsmärkte noch darüber hinaus, Gunther?
Also, was ich schon mal richtig und wichtig finde, vorab sehr klar formuliert, beide großen Notenbanken, EZB und FED, haben sich sehr richtig verhalten. Und auch wenn es teilweise kontroverse Diskussionen gibt. Der EZB wurde lange nachgesagt, macht sie jetzt wieder einen Fehler oder nicht, historisierende Debatten. Wir haben die Inflation über dem Inflationsziel, auch die nächsten Monate. Und wir haben eigentlich einen Leitzins, der im neutralen Bereich ist. Bis 2,5% ist neutraler Bereich. Also dass man etwas nach oben geht, ist absolut naheliegend. Wichtiger ist für mich, dass, wenn es notwendig ist, die EZB auch wieder nach unten geht. Und ich glaube, die Märkte sollten sich daran gewöhnen, dass die Notenbanken wieder traditionell agieren, wie früher, mal schnell nach oben, mal schnell nach unten. Keine Anleihenkäufe, nicht zu viel Vorversprechungen. Und ich glaube, das ist the way to go. Und für die FED ganz klar, also der neue FED-Vorsitzende hat sehr viel für die Glaubwürdigkeit der FED getan. Und das war, glaube ich, sehr wichtig, weil das wäre ein Faktor gewesen fürs dritte, vierte Quartal, wenn das Thema aufkommt, verliert die FED die Glaubwürdigkeit, dann wäre natürlich das Thema nochmal Renditeanstieg, wären vielleicht sogar die 5% am langen Ende in Amerika in Reichweite gewesen. Das ist jetzt alles vom Tisch. Er hat sich restriktiver positioniert, als es Teile des Marktes positioniert hatten oder gesehen hatten. Finde ich prinzipiell gut und er möchte auch einige Dinge, ich würde sagen mittelfristig anschauen, die sich vielleicht beim Notenbankhandel in den letzten Jahren eingeschlichen haben. Ich bin ein Fan davon, wenn die Notenbanken wieder etwas stärker zurückgehen, wie sie früher agiert haben und den Finanzmärkten das Leben nicht ganz so einfach machen, umso mehr muss man das genau analysieren, was von den Notenbanken kommt.
Danke dafür auch. Jetzt sprechen wir am Samstag, den 20. Juni. Gestern, Freitag, der 19. Juni, war Triple Witching Day jetzt quasi fürs zweite Quartal. Wir hatten auch diese Umstellungen bei den Stocks. Das MSCI war ein kleinerer Punkt. Das zweite Quartal ist de facto gelaufen. Der 30.06. wird vielleicht noch so ein Thema werden zum Ultimo hin. Aber blick mal voraus. Was glaubst du, wird im dritten Quartal Aktien- und Kapitalmarkt thematisch so unser Content sein?
Wir werden vorerst, ich würde sagen, eher konstruktiv bleiben. Man muss ganz klar sagen, es zeichnet sich eine wirtschaftliche Normalisierung ab nach den Verwerfungen. Wie auch schon eingangs diskutiert, so ein Stagflations-Light-Szenario ist eigentlich für die Börsen kein schlechtes Umfeld, vor allem die Großunternehmen. Und was sehr wichtig ist, die Besonderheit der USA, Exceptionalism USA, ist wieder zurück. Die Zinsen sind hoch, könnten vielleicht sogar ein bisschen nach oben gehen. Der Markt hat es verarbeitet. Corporate America verdient gut, wächst gut. Und wie angedeutet, eigentlich ist der US-Markt natürlich der Stabilitätsanker, wie wir auch in diesem Quartal gesehen haben. Europa wird sich wahrscheinlich erst nächstes Jahr langsamer aus diesem Stagflationsumfeld wieder rausarbeiten. Also dieses ganz große Buy Europe sehen wir noch nicht, was auch unterbrochen wurde. Und wir müssen natürlich abwarten, wie die Normalisierung Straße von Hormuz wirklich läuft. Aber jetzt haben wir erstmal ein ganz gutes Zeitfenster vor uns. Die Aktienmärkte sind sicher kein Screaming Buy auf aktuellen Niveaus. Schönes also Wort. Ein konstruktives Kapitalmarktumfeld heißt für uns bei Aktien vielleicht auch weiter halten. Kein Screaming Buy mehr. Aber wir sehen jetzt nicht die ganz großen Rücksetzer. Wie angedeutet, die Thematik, ob die US-Notenbank die Glaubwürdigkeit verliert, haben wir erstmal umschifft. Und insofern eher von der Makroseite konstruktiv. Und wir müssten uns wahrscheinlich eh noch über das Thema KI unterhalten, wo wir auch nicht direkt eine Blase sehen. Und insofern das natürlich auch wichtig.
Na, dann sprechen wir doch gleich darüber. Ich bin da in Streitgesprächen unter Anführungszeichen seit einem Jahr, weil so viele Leute von KI-Blase sprechen, obwohl man meiner Meinung nach eine Blase erst bei deren Platzen merkt, und da ist weit und breit keine Sicht dabei eigentlich, dass so etwas passiert wäre. Es gibt immer wieder Konsolidierungen, es gibt Gewinnmitnahmen, aber von einer Blase sehe ich nichts. Was hat Raiffeisen Research für eine Positionierung zu diesem Thema und welche Sachen habt ihr sonst noch mittellangfristig auf dem Radar, Gunter?
Naja, das Thema Blase sehe ich natürlich auch etwas breiter, ich würde sagen im Sinne der Makroökonomie und des Finanzsystems. Ja. Ja. Eine Blase zeichnet sich für mich immer ab, wenn es einen exzessiven Leverage gibt, vor allem mit Fremdkapital, weil das wird dann natürlich schwierig, wenn gewisse Wetten auf die Zukunft nicht mehr aufgehen, und ob es natürlich auch gewisse, ich würde sagen, Unternehmensgewinne in Relation zu den Bewertungen gibt. Ja, wir haben eine sportliche Bewertung von gewissen Titeln im KI-Bereich, keine Frage. Und die Bewertungen am Kapitalmarkt können teilweise auch heftig schwanken. Eine Blase sehe ich aber nicht, weil der Leverage fängt erst langsam an in diesem Sektor. Und zweitens haben wir natürlich die Earnings. Wenn ich mir die Earnings in Relation zu den Indexgewichten anschaue, sind wir weit weg von einer Blasenbildung wie in den 2000er Jahren. Das heißt, wir sehen derzeit keine substanzielle Blase, die dann auch ganz tief platzen kann. Korrekturen auf hohen Bewertungsniveaus teilweise ja. Und wir werden genau gucken, wie das Verschuldungsthema und die Netzwerkeffekte weitergehen, der Player untereinander. Und natürlich, je mehr eine Verschuldung aufgebaut wird, wird das Zinsthema für diesen Sektor relevant, was es bisher nicht ist. Was natürlich wichtig ist, ja, wahrscheinlich sehen wir in Zukunft noch mehr Gewinner oder Verlierer, während derzeit sozusagen der breite Markt noch sehr positiv ist auf das Thema. Und das spricht natürlich auch dafür, dass vielleicht nicht mehr alles ganz so nach oben geht, aber dass wir jetzt schon von einer Blase reden können im Sinne von Leverage und gesamtwirtschaftlichen Risiken, das sehe ich nicht.
Und der Window of Opportunity ist ja auch dafür Börsengänge, wie man gesehen hat, um dann letztendlich Eigenkapital in die Firmen zu holen.
Ja, und da steht uns ja noch einiges bevor, und wie gesagt, es werden natürlich auch in dem Bereich mit den Gewinnen Infrastrukturassets aufgebaut. Also hier geht es natürlich nicht nur um irgendwelche Patente und windigen Versprechungen, und insofern auch von dieser Warte, abseits von der Verschuldungsthematik, sehe ich jetzt noch keine eindeutige Blasenbildung.
Ja, danke auch für diese Einreihung. Ich habe da wirklich so das Gefühl, dass für etliche Leute, die entweder gar nicht investiert sind oder hier nicht investiert sind, alles eine Blase ist, was stark steigt, und du bist selbst halt nicht dabei. Muss eine Blase sein, weil sonst geht's ja nicht. Kommen wir zurück nach Österreich, Gunter. Budgetrede, Doppelbudget, wir haben vor 10 Minuten in diesem Podcast schon angefangen, dazu reden. Ich bin maximal unhappy. Wie steht es deiner Meinung nach, eurer Meinung nach, um die Konjunktur, den Standort Österreich? Was hältst du von dem Doppelbudget?
Ich möchte gar nicht zu stark in die Details einsteigen. Österreich wird jetzt heuer vielleicht mit 0,3, 0,6, 0,5 wachsen, müssen wir abwarten. Wir erwarten im Budget natürlich schon mal wieder ein deutlich stärkeres Wachstum, was mich kritisch stimmt. Das heißt, wir werden der Entwicklung wieder hinterherlaufen. Was für mich natürlich etwas verloren geht in der öffentlichen Diskussion, wir reden von einem Konsolidierungs- und Sparbudget. Es zeichnet sich aber nicht ab, dass unser Staat auf absehbare Zeit einen Primärüberschuss erzielt. Also das heißt sozusagen, dass die Differenz Einnahmen-Ausgaben null ist oder positiv vor den Zinszahlungen. Und eine Konsolidierung muss in diese Richtung gehen. Das heißt, wir werden auch die nächsten Jahre keinen Puffer haben auf der staatlichen Finanzierungsseite, falls irgendein Schock daherkommt. Und wir müssen die Mittelfristperspektive sehen. Also wir haben jetzt für 2027, 2028 einen unterambitionierten Budgetpfad. Wir haben die Wahlen im Herbst 2029, und eigentlich wird bis 2030 damit nichts wirklich vorangehen auf dieser Tangente. Und das ist für mich das, was etwas in dieser Diskussion, ich würde sagen, zu kurz kommt. Und was dann natürlich auch heißt, deswegen sind durchaus einige Unternehmen auch nicht positiv, dass wir im Thema Steuerlast in Österreich mittel- und langfristig mehr hinbekommen, als wir uns jetzt so versucht haben, ein bisschen schön zu reden. Und deswegen bin ich eher vorsichtig. Und vor allem, wir schaffen wahrscheinlich nicht das 3% Defizitziel, und wir geben nicht mal 1% für die Rüstung aus, während viele unserer Nachbarländer hier mehr ausgeben. Und insofern auch im relativen Vergleich, wenn man sich das etwas genauer anguckt, sehr unterambitioniert für den Standort Österreich und zur Stärkung des Standortsvertrauens eher weniger tauglich, wäre mein Big-Picture-Take.
Gut, dann habe ich noch eine kleine Bonusfrage, denn bei uns jetzt redaktionell steht in den Wochen, die kommen sehr stark das Thema Treasury wieder im Mittelpunkt, heuer die Treasury and Finance Convention, nicht im Herbst, sondern schon im Sommer wird jetzt in der letzten Woche des Juni stattfinden. Bin neugierig, Raiffeisen Research und das Thema Treasury. Es gibt ja ganz, ganz viele Schnittpunkte, was die Zinsen betrifft, die Konjunktur und alles mögliche, Libor-Sätze. Wie ist da quasi eine Schnittmenge für mich zum Einordnen?
Naja, wir sind in sehr enger Interaktion, zum Beispiel auch mit dem Treasury der RBI, mit den Treasuries der Raiffeisen Landesbanken, und für mich sind das eigentlich immer sehr angenehme Sparringspartner, muss ich sagen, weil auch hier geht es ja eigentlich um die mittel- und längerfristigen Trends. Natürlich, man muss auch mal schnell reagieren, aber es geht nicht um den letzten Basispunkt kurzfristig, sondern die mittelfristigen Trends hinzubekommen. Und dadurch spare ich natürlich einem Unternehmen auf der Zins- oder Finanzierungsseite sehr, sehr, sehr viel. Und ich sehe im Treasury natürlich oft auch einen sehr sinnvollen Zugang bei Akteuren zum Thema Absicherung und auch konstante Absicherung mit gewissen Risikolimiten und ein Bewegen in solchen Limiten. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, was Unternehmen langfristig sehr hilft. Ein diszipliniertes, natürlich auch durch den Zyklus adjustiertes Hedging-Verhalten. Da haben einige Unternehmen schon was gelernt, aber ich glaube, da können oft die Treasury-Abteilungen durchaus noch wichtiger werden in Unternehmen.
Dann danke ich dafür deinen Beitrag auch zu diesem Schwerpunkt. Und so wie immer, jetzt sind wir schon zum 22. Mal da zusammen. Ich glaube, wir gehen heute danach, obwohl es heißt, es ist zum 18. oder 19. Mal laufen, dann innerhalb dieser Sessions, dieser D&D Research Rendezvous und so weiter. Was steht denn bei dir dann im Sommer an, jetzt beruflich? Gibt es die großen Termine oder ist noch Fußball-WM oder auch mal Pause? Und was steht außerberuflich an?
Na, kurzfristig bin ich nächste Woche nochmal in der Schweiz, in Genf, Lausanne, eine Management-Fortbildung. Mein Chef wollte, dass ich sozusagen auch mich hier ein bisschen fortbilde, aber ich schaue dem positiv entgegen. Ansonsten natürlich.
Spoiler, ne? Ja, okay. Ja.
Ansonsten natürlich WM, ganz klar. Und wie schon eingangs angedeutet, ich finde es auch sehr positiv, dass diese kleineren und mittleren Nationen echt eine tolle Performance hinlegen. Absolut. Und zeigt auch, dass wir in Österreich vielleicht mehr könnten mit ein bisschen mehr Motivation und Biss. Und ein bisschen Reisen natürlich, aber die Unsicherheiten waren ja natürlich dieses Jahr virulent. Bei mir wird's eher London, Wörthersee, ein bisschen mit den Kids und planbar. Ansonsten, wir wollen in Research ein paar Innovationen voranbringen über den Sommer, vielleicht dazu im Herbst auch mehr. Also auch wir setzen das Thema KI und Programmierung verstärkt ein. Und ansonsten, Ende August steht Jackson Hole an. Ein sehr wichtiges Event generell und vielleicht auch dieses Jahr, weil vielleicht doch Herr Walsh hier schon ein paar mehr Indikationen gibt zu Themen, die er jetzt aufgeschoben hat, auch wenn es offiziell um Finanzinnovation und Zahlungsverkehr geht, und das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben diskutiert, Christian, es verändert sich einiges bei Notenbanken und hier könnten wir interessante Indikationen geben, weil wir haben im Herbst natürlich auch wieder Altbach Zinswährungsprognose und da will ich natürlich auch alles verarbeiten, was sich auch in Jackson Hole tut.
Jetzt zeige ich dann noch kurz den Startscreen von meinem iPhone und da ist die Raiffeisen 360. Das ist durchaus innovativ, diese App auch. Da spielt sie ja mit Research auch rein.
Diese Börse 360 Grad App ist eine Innovation jetzt vom Raiffeisen-Sektor. Wir waren auch mit an der Entwicklung beteiligt und ich finde das auch sehr richtig und wichtig, das Thema niederschwellig, noch breiter und mit kurzen, knackigen Inhalten investieren in die Masse zu tragen und an die jungen Leute.
Stichwort kurz und knackig. Wir gehen jetzt nämlich laufen, bevor es noch heißer wird. Ich freue mich aber drauf, denn die Form, die steigt auch schön langsam wieder an. Lieber Gunther, es hat riesig Spaß gemacht. D&D Research Rendezvous Nummer 22 ist im Kasten und wird am 20. Juni gesendet. Euch allen noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sommer dann. Vielleicht gibt's mit dem Gunther und dem Wolfgang Matejk eine Halbjahresfolge. Stay tuned, ein Tschüss einmal, sagt Christian Drastil.
Danke, Christian, und dann sehen wir uns spätestens im oder nach dem Sommer.
Perfekt.